Ja, der Wolf tut das, was er tun muss, um selbst zu überleben. Ja. Und wenn der Wolf erkennt, weil die Schäfer eben oder die Tierhalter der Meinung sind, sie können das so machen, wie sie es immer gemacht haben, das ist für mich Beute. Ja. Der Schaden, den diese Tierhalter anrichten, der ist so gigantisch groß, weil die wirklich, die ziehen alle hinein in diesen Strudel. Der Wolf, der hier kommt, der weiß nicht, dass das Beute ist bisher. Aber wenn er erstmal erfahren hat, dass es Beute ist, dann findet er Wege, den Zaun zu überwinden.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Heute bin ich, wenn ihr mal ganz genau hinhört, nicht in meinem Studio, sondern ich bin draußen in der Natur. Ich bin rund 50 Kilometer südöstlich von da, wo ich wohne, also von Berlin, gefahren und besuche heute den Schäfer Matthias Rackwitz. Ich war schon mal vor 2 Wochen hier und habe hier quasi einen Tag ihm bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Das Ganze habe ich jetzt verarbeitet und bin jetzt zurück mit meinem mobilen Studio und freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
Guten Tag. Ja, auch willkommen zum zweiten Mal.
Ja, ich habe wirklich viel zu verarbeiten gehabt. Vor allen Dingen war mir das zwar immer bewusst, was die Schäferei für eine Arbeit ist, aber ich habe das ja letztes Mal richtig am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ne? Wir sind ja da wirklich kilometerweit durch die Landschaft gelaufen, haben all deine Schafherden besucht und haben uns das angeschaut, Zäune umgesteckt, Zaunkontrollen gemacht, die Hunde versorgt. Hm. Boah, ihr habt echt ganz schön was um die Ohren, ne?
Naja, wir arbeiten ein bisschen in unwegsamerem Gelände als viele berufsschafhaltende Kollegen und beweiden eben auch so Standorte, wo eigentlich schon lange keiner mehr hin möchte, ja. Die aber trotzdem aus Naturschutzaspekten oftmals sehr wertvoll sind.
Dann lass uns mal ganz kurz erzählen, wer bist du, was machst du?
Also Matthias Rackwitz, 1970 in Berlin geboren und seit wenigen Jahren danach allerdings hier in der Region und mit einem Freund gemeinsam haben wir einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Also wirklich nur Nebenerwerb. Wir müssen nicht zwingend von dem leben, was wir tun. Machen das aber trotzdem mit viel Begeisterung. Und haben so ungefähr 80 Mutterschafe. Also mit Nachzucht und Böcken kommen wir so auf knapp 200 Tiere, die wir an verschiedenen sehr kleinteiligen Standorten ganzjährig im Freiland halten.
Genau. Und ihr macht also quasi, wie du schon gesagt hast, mobile Haltung. Das heißt, ihr seid ständig unterwegs, weil ihr seid in der Landschaftspflege aktiv. Ihr haltet diese Schafe jetzt nicht für Wolle, Milch oder Fleisch, sondern hier geht es wirklich um Landschaftspflege.
Na, für Wolle gar nicht. Wir nutzen, natürlich haben die Schafe am Beginn unserer Tätigkeit auch noch mal Wolle gehabt. Dazu kommen wir vielleicht später noch mal. Fleisch schon, also die Schafe werden auch genutzt, wenn das einfach dran ist. Aber wir machen eben auch vor allen Dingen Landschaftspflege. Wir haben mal ganz klein angefangen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind kommt, mit 3 geschenkten Schafen, die jemand loswerden wollte, weil er sie sich ganz todesmutig angeschafft hat, um seinen Hausgarten zu betreuen. Und dann schnell merkte, dass so eine Rasenfläche eigentlich keine dauerhafte Grundlage für Schafhaltung ist. Und dann haben wir die übernommen und dann haben wir allerdings näher gemerkt, entweder machen wir das so oder wir machen das ein bisschen richtiger.
Ja.
Und haben die Schafherde dann nach und nach wachsen lassen und bestimmte Veränderungen vorgenommen. Also wir haben dann schon umgesattelt am Anfang so auf eine durchaus sehr robuste Schafrasse. Das war damals das rauwollige pommersche Landschaf.
Was das alles gibt? Wie heißt das? Rauwolliges?
Rauwolliges pommersches Landschaft.
Ich schwöre, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
Naja, das ist schon bekannt. Das ist eine bekannte Rasse, aber es halt, hat sehr, sehr gut geeignete Hufe, feste Hufe zur Beweidung auch von Feuchtgebieten. Also neigt nicht so zu Hufkrankheiten und hat für uns jetzt inzwischen aber den Nachteil gehabt, dass wir, weil wir ja ganzjährig im Freiland sind, immer die Wolle scheren müssen, trotzdem bei diesen Rassen. Und dass die Wolle echt übel ist. Also mit vielen kleinen Blättchen und Dornen,
Kletten
und Ästen und allem.
Wie bei den Hunden, wie bei meinen Hunden. Da ist das auch immer so. Genau. Ja.
Und da wir die Schafe auch nicht in den Stall bringen, auch nicht ins Kalt ist und immer draußen sind, ist es halt immer das Problem, nasse Wolle kann man nicht scheren. Mhm. Und die Schafscherer, die waren dann auch sauer. Wollen wir nicht mehr. Und so haben wir dann irgendwann nach und nach, ist auch schon viele Jahre her, beschlossen und sind damit jetzt auch ziemlich am Ende der Entwicklung angekommen, die Wolle von unseren Schafen genauso im kurzen Schnellverfahren wegzuzüchten, wie damals die Menschen über Jahrhunderte sie ihnen wahrscheinlich rangezüchtet haben.
Das heißt, Schafe waren ursprünglich gar nicht mit so viel Fell, wie wir das kennen?
Überhaupt nicht, nee. Schafe waren normale Felltiere und haben einen natürlichen Fellwechsel durchgemacht. Und dann haben Menschen irgendwann entdeckt, dass irgendwelche Schafe von denen natürlich auch Wolle entwickelt haben und haben diese Tiere gezielt vermehrt, um diese Wolle zu gewinnen. Aber die Wollgewinnung bei der Landschaftspflege ist wirklich kompliziert, weil du hast einfach keine saure Wolle.
Das sind Offroad-Schafe, im besten Sinne.
Und durch die Art der Haltung eben ganzjährig draußen ist es für uns auch schwierig, die Schererei zu organisieren und so weiter. Und so haben wir dann beschlossen, aus allen möglichen Haarschafprojekten, die es ja immer noch oder wieder gibt, also die bekannteren sind eher so Norlana und solche Sachen oder die Barbados oder Kamerun-Schafe und so.
Ja, die habe ich schon gehört. Ja.
Die haben alle Haare und machen natürliche Fellwechsel und bilden keine Wolle mehr. Und das ist natürlich für unsere Sache genauso geeignet. Und wie sich jetzt herausstellt, dadurch, dass die robusten Rassen da durchaus die Unterlage bei diesen Kreuzungen darstellt, also wir haben keine reinrassigen Schafe irgendwie, sind die auch im Winter hier durchaus ganzjährig Freiland haltbar.
Super. Dann erzähl ganz kurz, wo stehen wir jetzt hier? Hier war ich schon mal, letztes Mal mit dir.
Hier habe ich dir eine typische leere, damals leere Weide gezeigt.
Ja.
Wie so die Standorte sind, an denen wir üblicherweise stehen. Also sehr kleinteilig, sehr zerstreut. Immer ziemlich wenig Grün und viel Gehölz ringsherum. Und jetzt glaube ich, 2 Wochen später stehen wir hier, aber mit Schafen.
Mit Schafen auch, diesmal. Ja, genau. Ganz kurz, wie viele Wolfsrudel gibt es hier in der Umgebung?
Boah, also unser hieses Gebiet ist flächendeckend besetzt.
Also flächendeckend.
Ja, und das ist eigentlich auch der stabilste Zustand. Also weil es da nicht mehr diese großen Dynamiken gibt. Allerdings bewegen wir uns in einem sehr engen Korridor. Diese Ausbreitung von Südost Brandenburg Richtung Niedersachsen. Und es geht gar nicht so sehr in die Breite, dieser Ausbreitungskorridor. Sondern wandern immer nur Einzeltiefe ab. Aber hier in dem Gebiet, wo wir uns jetzt befinden, sind wir wirklich auf 50 oder 100 Kilometer Breite komplett mit Wölfen besetzt.
Gut, dann ist natürlich die obligatorische Frage, wie viele Übergriffe hattet ihr schon?
Wir haben noch nie einen Übergriff gehabt, aber wir haben schon direkt neben Weiden gestanden, auf denen es Übergriffe gab. Ja.
Warum das so ist, das klären wir gleich im Laufe dieser Podcast-Folge. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Schafen. Mhm. Die habe ich lange nicht gesehen, 2 Wochen immerhin.
Und Entzugserscheinung
habe ich, weil die sind nämlich toll. Und vor allen Dingen bin ich jetzt am meisten gespannt, deine Herdenschutzhunde wiederzusehen. Da sind wir auch gleich beim Thema. Denn eure Magic Potion, euer Zaubertrank ist ja der, dass ihr deswegen keinen Übergriff habt, weil ihr ein ganz schlaues Konzept habt, nämlich ein Konzept aus Zaun plus Herdenschutzhund. Und wie das so bei euch funktioniert und wie das mit den Hunden läuft, das klären wir gleich. Das Einzige, was jetzt heute ein bisschen unbequemer ist als beim letzten Mal, das Wetter hat sich ja total zum Negativen gewandelt. Letztes Mal, als ich hier war, war es warm und sonnig.
Dem muss ich aufs Heftigste widersprechen. Wir haben hier 14 Tage Dürre, der Hund schlägt an, weil er dich nicht kennt.
Genau, das soll er ja auch. Ja, genau. Mich beruhigt es, wenn er anschlägt. Ja. Ich weiß, wir hatten Dürre, ihr freut euch, ich mich ja auch. Genau. Ich habe auch einen Garten zu Hause. Aber also, es ist heute auf jeden Fall ein bisschen unbequemer als beim letzten Mal.
Ja. Also, jetzt sind wir hier an so einer Stelle. Also es ist hier so eine Landzunge mitten im See. Und die zäunen wir so partieweise ein, um das auch ein bisschen sicher und gründlich zu machen mit der Abweidung. Und hier stehen jetzt so 20 Ziegen und wahrscheinlich 30, 40 Schafe.
Mhm. Und der Hund in der Mitte.
Und ein Hund hier, so, weil hier ist so ein bisschen ein ganz kleines bisschen Problemstandort, weil in ziemlicher Nähe Siedlungsbereich ist und es immer wieder Menschen gibt, die sich so ein bisschen durch Hunde, die nicht ihnen selbst gehören, gestört fühlen.
Dabei bellen doch deine Hunde gar nicht so viel.
Nee, der ist besonders ruhig, der hat jetzt gebellt, weil er wirklich gemerkt hat, hier kommt jemand, der hier
aber
nicht.
Aber als er dich gesehen hat, der war sofort ruhig, genau. Ja, okay. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie deine Hunde, das war beim letzten Mal ja auch schon so, wie die unterscheiden können, ob eine wirkliche Gefahrensituation vorliegt oder ob du in Begleitung einer Person kommst, dem er vertrauen kann, ne?
Ja, der würde auch, wenn du alleine hier kommst und dich so benimmst, wie du dich jetzt benimmst, so ein bisschen unaufmerksam und auffällig, und würde dich schon eine Länge...
Ich benehme mich auch
unauffällig und
laut. Ja, okay. Also,
würde er dich länger verbellen.
Ich passe hier nicht rein, willst du sagen, in diese Landschaft. Gebe ich zu, das ist so. Das ist aber auch gut, dass er das merkt, weil ich könnte ja auch jemand sein, der Böses im Schilde führt. Das sind ja nicht nur die Wölfe, die hier gefährlich sind für seine Tiere, sind ja auch die Menschen. Ne?
Ja, und diese Standorte sind sowieso jetzt auch überwachungstechnisch einigermaßen problematisch, weil der Hund natürlich oder die Hunde auch darauf angewiesen sind, dass sie möglichst die Grenzen irgendwie einsehen können und kontrollieren können.
Ja.
Also hier kann man sich natürlich auf vielfältige Weise auch anschleichen. Also ich rede jetzt mal nicht von Menschen, sondern wirklich von Wölfen.
Ja.
Und da hat der Hund schon eine echte Aufgabe.
Also für mich sieht das ja nach einer Riesenherausforderung aus. Ja. Das ist hier quasi so wie so eine kleine Schonung, die eingezäunt ist. Und damit ist ganz viel Gestrüpp. Ja. Hinten ist sogar ein Waldgürtel und dahinter ist Wasser. Mhm. Das heißt, wenn ich es als Wolf drauf anlege, kann ich hier im Prinzip mich easy anschleichen, ohne dass es jemand merkt. Und dann über diesen, und jetzt sind wir beim nächsten Thema, 90 Zentimeter hohen Zaun springen. Du traust dich, 90 Zentimeter zu zäunen in so einem Wolfsgebiet?
Ja, also 90 Zentimeter ist das, was im Prinzip das Land Brandenburg nach wie vor als Mindestzaunhöhe vorschreibt, wenn es dann zu Übergriffen käme und man Entschädigungen erhalten möchte. Man sieht, dass es funktioniert. Also wie gesagt, wir hatten noch nie einen Wolfsübergriff und machen das niemals anders. An besonders gefährdeten Standorten haben wir oben. Wir haben jetzt so eine neueren Zäune, wo man oben noch so eine zusätzliche Litze einsparen kann. Aber effektiv kann man den Wolf damit auch nicht beeindrucken. Ja, also das ist mal kurz. Also was der Wolf gar nicht so gut findet, ist so häufige Veränderung. Mhm. Also er kommt immer gucken, er kommt jede Nacht gucken. Davon muss man ausgehen und guckt sich alles an, ob irgendwas besser oder schlechter ist als in der letzten Nacht. Also hier sind wir noch, haben wir es meist noch mit Wölfen zu tun, die nachts aktiv sind. Mhm. In anderen Regionen, weiß ich schon, gehen die Wölfe auch tagsüber gucken.
Echt?
Aber ja, das ist ja keine, je nachdem, weil welche. Der Wolf ist auch ein großer Opportunist in der Hinsicht. Mhm. Ne? Also er guckt, was geht. Und was einmal geklappt hat, das verbessert er dann und macht es immer weiter. Und wie gesagt, es ist hier ein bisschen schwierig. Und die 90 Zentimeter reichen durchaus aus. Sie stellen ein physisches Hindernis für unsere Tiere dar, aber auch für außenstehende Tiere. Und wir wissen ja, dass unsere Wölfe in der Regel nicht springen. Mhm. Sie springen von irgendwo ab und sie steigen irgendwo rauf. Aber im Normalfall graben sie, oder wenn der Zaun kaputt ist oder irgendwo nicht ausreichender Zaun vorhanden ist. Auch würden sie wahrscheinlich irgendwann klettern, aber auch das ist ihnen alles heikel, wenn da ein Hund dahinter sitzt. Also man weiß nie, was passiert. Der Wolf hat vor nichts, ich glaube, vor nichts mehr Angst, als sich irgendwie zu verletzen.
Du hast mir gerade erzählt, dass es hier 500 Meter entfernt vor kurzem einen Riss gegeben hat.
Vor 2 Jahren so.
Und das waren aber geschützte Schafe oder nicht geschützte Schafe?
Die waren überhaupt nicht ansatzweise ausreichend geschützt, waren in einem Gebiet, wo auch so ein Hobbyhalter letzten Endes, wo die Leute einfach nicht damit rechnen, dass Wölfe sind. Ja, also da geht den Menschen natürlich vollkommen ab, dass der Wolf durchaus, wenn es sich lohnt, auch mal 50 Kilometer läuft in der Nacht oder so. Also,
also glaubst du, dass Weidetierhaltung oder Schaf- und Ziegenhaltung ohne Hunde eigentlich gar nicht mehr möglich ist bei dieser Wolfsdichte?
Naja, bedingt muss man das sagen. Also man muss es ein bisschen relativieren. Wenn ich jetzt eine feste Standweide hätte, wüsste ich, wie man auch so eine Weide dauerhaft gegen Wölfe sichern kann. Ja, also wie gesagt, wir fangen wir mal ganz einfach an aus dem Zoobereich. Die machen es uns ja vor, wie sie vermeintlich für Menschen gefährlichste Tiere daran hindern, auszubrechen. Ja, und genauso kann man natürlich das Einbrechen von Tieren verhindern. Man muss ein bisschen nachdenken, man muss ein paar Leute um Rat fragen, aber es funktioniert durchaus, solche Standweiden auch ohne Hunde dauerhaft einzuzäunen. Was wir als spezielles Problem haben, ist natürlich, dass wir hochmobil sind mit unseren Tieren und gleichzeitig dabei aber im Gegensatz zu Wanderschäfern temporäre Standweiden haben. Also wir haben nicht einfach nur ein Nachtfercht, sondern wir haben immer kurze 14-tägige oder wöchentliche Dauerferche. Und die müssen eben einigermaßen sicher sein. Und wir gucken so auf die normalen Sachen. Wie gesagt, 90 Zentimeter Zaunhöhe, 2.500 Volt Spannung auf dem Zaun sind auch die Mindestvorschrift. Das ist nicht wirklich zu merken. Also das ist wirklich die untere Grenze dessen, was man tun sollte. Und dann sollte der Zaun unten am Boden überall Bodenschliff haben, sodass keine Verlockung besteht, da einfach mal drunter durchzukrabbeln. Und dann die Hunde eben. Ne? Und die Hunde, der Hund akzeptiert diesen Zaun als Grenze. Irgendwie nutzen wir ja bei dem Hund jetzt nicht seine Gutmütigkeit gegenüber Schafen aus, sondern schon irgendwie in gewisser Weise das Territorialverhalten.
Ja, klar.
Und da wird der Wolf sich das mehrmals überlegen, ob er hier reinspringt.
Ja, das heißt aber auch, diese Zäune müssen jeden Tag kontrolliert werden.
Ja.
Das heißt aber auch, ihr habt eine 7-Tage-Woche.
Ja, wir sind zu zweit und das geht schon. Aber
im Nebenerwerb, eine 7-Tage-Woche.
Naja, es sind ja nicht 8 Stunden täglich.
Also, ja, trotzdem.
Ja, also man muss sich das irgendwie
aufteilen. Man muss immer da sein halt. Man muss, ja,
muss man sowieso. Sein. Man muss auch damit rechnen, dass nachts mal irgendwie jemand anruft und sagt, da sind irgendwie Tiere draußen oder so. Also irgendwie so im Standby muss man schon gedanklich sein. Oder dafür sorgen, dass irgendjemand im Standby ist.
So, jetzt stehen wir hier vor dem Zaun. Der Hund liegt da in so einer wirklich sehr, sehr entspannten Haltung, Augen zu und döst. ein idyllisches Bild. Ne? Man könnte fast glauben, hier gibt es nie Stress, das ist irgendwie so eingespielt alles.
Den größten Stress gibt es hier momentan gerade mit Wildschweinen.
Ja.
Weil das ist in jeder Hinsicht hier so ein geschützter Ort.
Ja.
Auch für Wildtiere natürlich, weil hier nicht gejagt wird. Und Wildschweine, die ziehen sich tagsüber hier in den Morastgürtel, in den Schilfgürtel zurück. Wie gesagt, wir sind wirklich auf einer Landzunge und wir sind hier zwar von zwei Seiten von Wasser umgeben. Und hier haben die einfach ihren Tagesfrieden. Und wir kommen jetzt hier als Eindringlinge und Schäfer in ihr Gebiet und bauen hier so eine fremdartige Zäune mal kurz auf.
Gehen die da durch oder drüber?
Die
oder
gehen was da durch. Die? Und Wildschweine sind besonders dickköpfig und schwer von irgendwelchen neuen Weisheiten zu überzeugen. Also sie gehen wirklich gerade durch.
Ist das so?
Und sie schicken auch einen vor.
Obwohl da Strom drauf ist.
Probier du mal.
Die merken das nicht?
Die merken das und schicken einen vor. Und sagen, heute bist du mal dran.
Wer ist das denn?
Irgendein Dover.
Ein Backpfeifengesicht. Okay, der geht da durch. Und was macht er dann da bei den Schafen und Ziegen?
Ja, die kriegen dann natürlich irgendwie einen Schreck und jagen dann aber meistens weiter auch vorwärts.
Mhm.
Ja, und dann sind eben Situationen, wo kurzzeitig mal der Zaun gestört ist. Die Schafe und Ziegen bleiben üblicherweise drin, weil die haben ja nicht diese Not. Solange sie hier genug zu fressen haben, besteht kein Anlass, hier draußen was anderes zu fressen. Aber die Hunde mit ihrem Territorialverhalten, die gucken halt mal, wenn der Zaun einfach nicht da ist, wo denn der nächste Zaun steht.
Ja.
Und dann drehen sie eine Runde, kommen immer wieder auch nach kürzester Zeit hier an ihren Rendezvous-Platz zurück. Aber in der Zeit, wo sie draußen sind, werden sie eben auch mal gesehen von Menschen, die dann auch.
Und das ist dann verstörend.
Verständlicherweise auch mal Sorge haben, dass da was passieren könnte.
Ja.
Ich versuche mal, die Leute zu beruhigen und dass es mit unseren Hunden nicht so ist. Und es soll auch generell nicht so sein, aber es kommt eben auch mal vor.
Also, das heißt, Hundehaltung oder Herdenschutzhundehaltung ist immer auch eine Herausforderung.
Das ist immer Arbeit, ja. Und das ist eben durch den Wolf, die Anwesenheit des Wolfes. Einerseits macht er die Herdenschutzhundehaltung eigentlich unabdingbar nötig. Und andererseits bedeutet es eben auch, dass der Wolf eben diesen Zusatzaufwand wirklich verursacht. Ne?
Das heißt, deine Hunde gehen noch mal spazieren. Also wenn die Möglichkeit haben, gucken die sich die Umgebung mal an. Sind Abenteuer lustig?
Ich darf das nicht sagen.
Nein, aber wir sind ja unter uns.
Genau, wir sind ja unter uns. Ja, die gehen natürlich auch mal spazieren. Aber im Prinzip suchen sie nach dem, wo ihre Grenze ist.
Das ist ja aber genau das, was die Wolfsgegner immer sagen. Die sagen, also pass auf, Weidetierhaltung ist in Wolfsgebieten nicht möglich, weil das mit den Hunden klappt nicht. Das ist gefährlich für die Menschen, das ist gefährlich für andere Tiere.
Das mit den Hunden klappt tadellos. Und ganz viele Schäfer in Deutschland machen es ja tagtäglich vor. Sicher unaufgeregter und stiller, als wir das jetzt hier vielleicht gerade in so einem Interview tun. Aber es gibt ganz, also ich kenne fast überhaupt keinen Berufsschäfer, der keine Hunde hat.
Ja.
Und jeder Berufsschäfer, mit dem man in Ruhe spricht, der sagt irgendwie auch, natürlich wird auch über den Zusatzaufwand geschimpft. Und die Hunde machen unstrittig absoluten Zusatzarbeit.
Ja, es sind halt Lebewesen, die versorgt werden müssen.
Genau, aber die Frage ist ja immer nach der Alternative. Ne?
Richtig.
Und wir können ja nicht mit Blick auf die letzten 20 Jahre sagen, so war es schon immer und so wird es alle Zeit bleiben, wenn die ganze Welt irgendwie beklagt, dass unsere Biodiversität abnimmt und solche Sachen und wir irgendwie reagieren müssen.
Ja, natürlich. Ja. Konfliktsituationen mit Menschen, sagst du, gibt es also jetzt erstmal so primär nicht?
Wir versuchen, die Menschen aufzuklären. Wir haben hier Schilder an den Zäunen.
Darf ich mal
da
gucken?
Stehen auch Kontaktdaten drauf.
Ah ja, okay. Achtung, Herdenschutzhunde. Bei diesen Schafen lebt ein Herdenschutzhund. Der hat die Aufgabe, streunende Hunde, Füchse, Raben oder Wölfe abzuwehren. Das wird durch Kontakt zu Menschen stark erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Wir bitten Sie deshalb, den Herdenschutzhund nicht anzulocken, nicht zu füttern, nicht zu berühren.
Genau.
Ja, Haftung abgelehnt, ist ja klar. Und dein Name steht da, okay, mit Telefonnummer. Das heißt, wenn man dann hier irgendwie Angst kriegt, kann man anrufen und sagen, hol mich mal raus hier.
Dass man fürchtet, jetzt gleich gefressen zu
werden. Ja, genau, richtig. So.
Also das sind auch die Konflikte, Leute, die das eben nicht wahrhaben wollen und sich nicht vorschreiben lassen, dass das nicht ihre Hunde sind, die sie hier trotzdem füttern wollen und so weiter. Ja.
Ach, die füttern die?
Ja,
oh,
na klar.
Gott.
Es kommen immer wieder mal Leute, die meinen, das kann doch nicht sein, dass wir die Hunde hier verhungern lassen. Und
oh mein Gott, das kann nicht wahr sein.
Und sonst kommen hier Spaziergänger. Wir empfehlen immer, ich meine, es ist eh Vorschrift zur Zeit, wegen Brut- und Setzzeit sowieso, aber auch weil hier Wald ist, den Hund an der Leine zu führen. Dann laufen die Leute hier lang. Und wenn ihr Hund nicht von außen in den Zaun rennt, was ein bisschen doofe Hunde manchmal leider auch tun, weil sie irgendwie...
So das nicht sehen.
Nee, weil sie auch so ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben. Muss man einfach sagen, durch...
Du meinst, wie groß steht das Verpimpern unserer Hunde?
Weiß ich nicht. Also sowas in der Art.
Die haben den Überlebensreflex verloren?
Ja, sie sind einfach nicht mehr so richtig allein lebenstauglich.
Okay. So. Das wollen wir auch von denen gar nicht. Unsere Hunde müssen nicht. Aber die hier, dein Hund muss
aber
alleine.
Unser Hund begleitet deinen Hund hier innen wie ein Satellit, solange bis du hier weg bist.
Okay. Ja,
er begleitet die Gefahr, oder was er für die Gefahr hält.
Okay.
Und mehr passiert auch nicht. Okay. Und unser Hund könnte ohne Anlauf über diesen Zaun springen, wenn er es wollte.
Wenn die Situation es erfordern würde auch?
Nein. Der Hund wird, auch wenn hier draußen ein Wolf steht und aggressiv ist, nicht drüber springen.
Haben die überhaupt Kontakt zu Wölfen? Werden die mal verletzt von Wölfen?
Nur Drohkontakt. Also das ist ja gerade der Witz. So soll es ja funktionieren. Der Wolf soll Angst haben. Der Hund hat eh Angst. Der Hund, also Hunde haben Schiss.
Ja. Ja,
das ist, wenn nachts irgendwas ist, was sie nicht kennen, fangen sie an zu bellen, genau, weil sie Schiss haben und weil sie nach Möglichkeit irgendwelche Hilfe anfordern wollen.
Ach so, okay. Ja,
die ihnen dabei steht. Und, aber auch Wölfe haben Angst. Das darf man nicht verkennen. Die beurteilen die Situation halt ein bisschen realistischer.
Ja, okay. Hm. Das heißt also, die Hunde gehen nicht in den Kampf mit den Wölfen. Viele glauben das ja, dass Herdenschutzhunde...
Na, das tun die schon.
Wenn es sein muss,
wenn
aber
es,
nur.
Naja, wenn es alternativlos ist. Ja. Ich meine, wenn der Wolf drin ist, was soll der Hund machen? Das gibt natürlich eine Beißerei. Ja, und ich vermute mal, dass in den allermeisten Fällen auch wirklich die Hunde unterlegen würden.
Hm. Hast du schon mal eine Beißerei gehabt?
Nee, wir haben ja noch nie einen Wolf hier gehabt, also innen. Hm. Ja.
Und spielen die Wölfe die Hunde manchmal aus irgendwie?
Es gibt solche Geschichten, dass gerade wenn Rudel existieren und wenn die Altwölfe den jugendlichen Wölfen das Jagen auch beibringen wollen, man darf eben immer nicht vergessen, wie opportunistisch die Wölfe sind. Ja? Also die Wölfe tun das, was sie einmal verstanden haben zu tun. Mhm. Und das tun sie immer wieder und das perfektionieren sie auch. Mhm. So. Und das ist eben die große Gefahr bei schlampigem Herdenschutz, dass man ihnen Dinge beibringt, die sie eigentlich schon vergessen hatten.
Ja.
Und wir natürlich mit modernen Hilfsmitteln wie diese Elektrozäune. Die Elektrozäune gab es vor 100 Jahren nicht. Auch viel moderner darauf reagieren können.
Die hatten ja teilweise gar keine Zäune vor. Ja. Aber dafür waren die Herden dann behirtet.
Die waren behirtet, aber auch der Hirte kann ja im Prinzip irgendwann nicht viel machen gegen einen Rudel Wölfe.
Ja,
er kann mit seinem Stock rumfuchteln und schreien und vielleicht hat er auch eine Flinte dabei, aber mehr ist dann auch nicht. Und im Prinzip geht es schon darum, dass große Hunde, Schutzhunde-Rudel im Prinzip gegen die Wolfsrudel vorgegangen sind. Die haben sich dann auch echt gebissen und tun das in den Balkanräumen und so, wo immer noch Karpaten und so. Ja, das ist der Standard. Mhm. So, und die Hunde sind aber auch anders aufgestellt. Also da möchte ich dann auch nicht unbedingt so reingehen.
Mhm.
Die Hunde sind aber auch die Auseinandersetzung mit Bären und so gewohnt und so, das sind dann halt schon sehr kampfbereite Hunde.
Deine Hunde sind eine Mischung aus?
Na, wir haben mal angefangen wirklich mit zwei reinrassigen Pyrenäen-Berghunden und haben das aber irgendwann dann auch aufgegeben, weil der Rassestandard im Prinzip uns weniger wichtig erschien als die Funktionsfähigkeit des Hundes. Ja, also wir haben jetzt auch Herdenschutzhunde, wir haben hier Tatra-Hirtenhund drin und Kangal und immer noch Pyrenäen-Berghund, aber nicht mehr Lupen rein.
Das heißt aber, die sind dann nicht förderfähig, ne? Gefördert?
Wir haben noch nie einen Hund gefördert bekommen.
Habt ihr noch nicht,
Wir haben schon Förderung für Zäune beantragt und bekommen und so, aber nie für Hunde.
Welche Herdenschutzhunde werden gefördert? In Brandenburg?
Ja, in Brandenburg, Pyrenäen-Berghund und Maramano.
Okay, die beiden Rassen nur, okay. Das heißt, ihr verzichtet da bewusst drauf, weil ihr überzeugt seid von eurem Konzept, was ihr hier habt mit dem Hund.
Ja, wir wollen bestimmte Sachen nicht und das geht so ein bisschen in die Breite dann. Also wir haben ein Problem mit dem Bauernverband und der Schafzuchtverband ist eben Gliederung des Bauernverbandes und das wollten wir alles nicht. Und insofern ist die AG Herdenschutz man muss ihr schon dankbar sein, dass sie diese Hundeförderung aufgebaut hat. Allerdings ist die in Brandenburg eben so speziell und kleinteilig, dass man das auch schon wieder kritisieren können muss. Ne?
Jetzt laufen wir mal ein bisschen hier lang.
Der Hund guckt nur und wedelt mit dem Schwanz.
Oh mein Gott.
Die Gefahr ist ja nicht größer geworden.
Darf ich das sagen, dass der süß aussieht?
Ja, das ist.
Hörst du nicht gerne, oder?
Dazu wollte ich eigentlich sowieso im Podcast vor Beginn noch was sagen.
Ja.
Um den Verlauf des Interviews möglicherweise auch ein bisschen zu beeinflussen.
Ja.
Dass diese Hunde, Stadtfrauen, Hundeliebhaberinnenart eigentlich so ein bisschen im Widerspruch geht zu der hohen Qualität deiner Interviewpartner.
Das lasse ich jetzt drin.
Lass es drin.
Das ist total schön. Also der Hund läuft jetzt parallel, der hat mich schon im Auge, ne?
Ja.
Mit so einem Side-Eye guckt er mich an die ganze Zeit. Wann schläft denn der mal?
Na, im Idealfall am Tage.
Okay.
Weil da statistisch die wenigste Gefahr droht.
Okay.
Also die Hunde sind manchmal morgens richtig platt.
Ja.
Weil sie die ganze Nacht über aufpassen mussten.
Wie der mich anguckt, jetzt kriege ich ein bisschen Angst.
Nein, nein. Und
jetzt hat er mich auf dem Kieker, du.
Nein, nein.
Okay.
Also es gibt auch ganz lustige Erlebnisse, wenn man mit Besuchern zu den Hunden kommt. Und man selbst ist dabei und die Hunde sind mehr als einer.
Ja.
Dann werden die plötzlich so hyperaktiv und wollen zeigen, dass sie die besten Wächter sind.
Ja.
Und wollen sich so ein bisschen übertrumpfen. Guck mal hier, wie aufmerksam ich bin,
ja,
und wie toll ich bellen kann und all sowas. Aber solange diese Grenze Zaun und Mensch so funktioniert, ist da nichts zu erwarten an Gefahr.
Hat der schon mal einen gezwiebelt gekriegt vom Zaun? Ja, ne? Deswegen hält er so gut Abstand.
Als Kind, als Welpe.
Einmal, nie wieder.
Irgendwann, das reicht dann eigentlich.
Okay, das haben die abgespeichert dann.
Also sie laufen manchmal erstaunlich dicht am Zaun lang und wackeln auch mit der Schwanzspitze, mit dem Fell am Zaun. Das funktioniert, man staunt immer, man denkt, die müssten...
Ja.
Aber du siehst ja die Laufspur auch.
Ja, klar. Das also, ist ja richtig. Ach, da läuft er am Dach. Das
halt,
ist die Patrouillenspur.
Genau. Er kennt halt die Distanz, die, wo ihm auf jeden Fall nichts passieren wird.
Okay. Ja. Nun ist das ja ein ganz normaler Hund, also sprich ein Beutegreifer.
Ja.
Wie unterscheidet der denn zwischen Beute und seinen Schafen? Jetzt mal ganz doof gefragt. Oder anders, kommt es manchmal auch dazu, dass Herdenschutzhunde sich an ihren eigenen Schutzbefohlenen vergreifen?
Nee, sage ich mal.
Okay.
Grundsätzlich nein und grundsätzlich heißt eben, was es heißt. Also es kann mal
gibt immer die eine Ausnahme.
Unfälle geben, wo ein Hund nicht funktioniert oder wo irgendein Reiz ausgelöst wird. Aber das ist eben nicht grundsätzlich nicht der Fall, dass die geschützten Tiere das Futter oder die Beute des...
Das ist in deren Genen drin.
Es ist auch so, dass solche Jagdeigenschaften, also wenn man kann das natürlich bei Hunden nie ganz ausschließen, dass da irgendwas Altes mal durchbricht und dass so ein Hund, der eigentlich als Herdenschutzhund funktioniert, so irgendeinen Jagdtrieb hat. Also
ja,
du kennst ja das selber als Hundehalterin,
ja,
dass es verschiedene Linien gibt mit Eigenschaften von Hunden,
ja,
und so weiter. Und der Jagdtrieb ist eben absolut unerwünscht. Also jede Art von Jagdtrieb, als Welpe gibt's das und dann muss das aber aufhören, sonst ist der Hund ungeeignet für den Herdenschutz.
Okay.
Im Gegensatz eben zu Hütehunden, ne, wo man den Jagdtrieb ja ganz gezielt ausnutzt.
Aber die wollen die ja nicht verletzen, die zwicken ja einfach.
Ja, aber sie jagen.
Ja, sie jagen.
Und
genau,
dieses Jagen findet immer unter Aufsicht des Menschen statt.
Ja.
Insofern ist das Risiko gering, dass da was passiert. Und sie zwicken manchmal ja auch schon ganz schön. Also wenn man die Border Collies oder so sieht, wie sie in die Flanke hinten reingehen.
Die gehen auch Menschen manchmal in die Beine.
Ja, ja, das machen sie schon.
Weh,
so. Aber immer unter Aufsicht des Schäfers.
Ja.
So.
Ja.
Während diese Hunde ja nie unter Aufsicht des Schäfers sind. Die arbeiten ja 24 Stunden allein.
Ja, Wahnsinn.
Also der Hund sieht mich regelmäßig täglich, wenn ich ihm füttere und ihm Wasser bringe. Und das ist es dann aber im Wesentlichen auch.
Und wenn du jetzt mal mehrere Hunde hast auf der Fläche, kommt es da untereinander manchmal zu kämpfen?
Die Hunde werden mit zunehmendem Alter auch eigene Persönlichkeiten, muss man einfach sagen. Also man muss halt beim Füttern aufpassen, dass man die so ein bisschen auseinanderhält und so weiter. Und dass sie sich nicht ins Gehege kommen. Kommt mal vor, da muss man gucken, wie man die Hundepaarungen zusammenstellt. Manchmal halten wir die Hunde deswegen auch allein. Wir haben insgesamt mehrere Hunde und mischen die auch ab und zu mal neu.
Mhm.
Aber ideal ist, dass mindestens zwei Hunde in der Weide sind.
Hast du einen Lieblingshund?
Nein.
Haben deine Hunde Namen?
Bei mir nicht, bei meinem Kollegen ja.
Das heißt, du kannst sie nicht ansprechen, deine Hunde?
Hund.
Ist das ein Schutz davor, dass du zu viel Gefühle entwickelst für die?
Nein, das ist einfach Zweckmäßigkeit. Der Hund weiß ja, dass ich ihn mag und ihm ist das eigentlich wurscht, egal, ob er Axel oder Hund heißt.
Okay. Wie heißt denn dieser Hund jetzt bei deinem Geschäftspartner?
Das weiß ich nicht, müsste ich ihn fragen.
Okay, dann rufen wir nachher an.
So.
Wie würde ich den denn nennen? Ich würde den wahrscheinlich... Ja, keine Ahnung.
Also Columbo hat seinen Hund immer Hund genannt.
Ja, ja, du bist so pragmatisch. Ich bin da ein bisschen romantischer mit Namen.
Mir
fällt noch ein Name ein nachher.
Ja.
Der Hund ist besonders, das sehe ich schon. Der ist echt toll, also sehr imposant vor allen Dingen. Wie die laufen auch, ne? Die haben so eine unglaublich mächtige Bewegung.
Genau,
ne?
Sie sind groß und auch relativ schwer. Und sie sollen ja eigentlich, das ist ja auch das Ziel, dass sie so ein bisschen Selbstbewusstsein ausstrahlen.
Richtig.
Also, dass sie schon wissen auch, man denkt, sie meinen zu wissen, wie groß sie sind.
Ja.
Und brauchen sich nicht fürchten.
Ja.
Und diese Hunde werden jetzt ungefähr so groß sein wie die Wölfe auch. Also das ist schon ungefähr, zumindest von der Körpergröße her, Gleichheit hergestellt. Aber Wölfe sind insgesamt leistungsfähiger, muss man einfach sagen.
Das sind immer viele meistens dann, ne?
Nicht viele, auch jeder einzelne Wolf ist leistungsfähiger, weil die einfach dichter am Original sind. Oder sie sind das Original.
Sie sind das Original, genau. Kann man so sagen. Also aus deiner Sicht jetzt zusammenfassend, was sind dann für dich so... die größten Herausforderungen heutzutage in der Schaf- und generell Weidetierhaltung, weil das Thema wird ja jetzt heftig diskutiert. Viele sagen, das Ende ist eingeläutet durch die Renaturierung, durch die Wölfe und so weiter. Was sind die größten Herausforderungen?
Naja, das, die wirklich größte Herausforderung ist, dass es keine wirkliche Entwicklung gibt, sondern dass diese ganze Akzeptanz von Wolf und auch damit verbunden ja dann Herdentierhaltung mit Hunden in solchen Wellenbewegungen abläuft oder jetzt auch mal wirklich wieder Rückschläge erlebt, wie mit dieser Absenkung des Schutzstatus vom Wolf und so weiter, wo die Menschen völlig falsche Erwartungen daran knüpfen und die dann auch von politischen Trittbrettfahrern befeuert werden, als wenn jetzt alles anders würde. Im Prinzip wird nichts anders, der Stress bleibt einfach. Mhm. Ja. Die Herausforderungen sind eigentlich immer die ähnlichen. Also früher, bevor die Wölfe hier wirklich flächendeckend präsent waren, mussten wir herfahren, Zäune bauen, Zäune kontrollieren. Mhm. Auch täglich und wir mussten halt keine Hunde füttern und betreuen und es gab nicht ab und zu mal irgendwelche Hunde aus Büchsereien. Nee. So, die gibt es heute, aber mehr ist auch nicht. Die Frage ist immer nach der Alternative. Alternativ ohne Hunde würde ich und mein Kollege, wir würden keine Schafe mehr halten. Mhm. Ja, nicht mehr können.
Das ist ja dann auch die ehrlichere Entscheidung wahrscheinlich.
Genau. So. Und wenn die Gesellschaft das will, dass eben bestimmte Offenlandschaftserhaltungen und so weiterhin stattfinden, dann muss man eben irgendwie eine Haltung zu dem entwickeln.
Ich muss jetzt mal ganz kurz zwischenfragen. Das Netz ist hier gerissen an zwei Stellen. Das sehe ich öfter. Ist das jetzt dramatisch oder ist das nicht dramatisch?
Das ist hier nicht dramatisch. Dramatischer wäre es, wenn es hier unten passiert.
Ja.
Weil dann, also der Wolf geht auch immer mit der Schnauze über den Boden und das würde er dann sehen. Hier geht er nicht durch.
Und wie kommt sowas? Ein Wildtier?
Kann mal ein Wildschwein reingerannt sein und ein Alter. Also hier hängt noch der Draht, der einzelne, der führt den Strom noch hier.
Ja, okay.
Sieht man kaum. Mhm. Und wir flicken das dann regelmäßig, wenn wir es sehen. Aber
ich meine, wir haben das Thema Politik jetzt schon angesprochen. Wie große Sorgen machst du dir denn über die Bocksprünge der Politik? Das geht ja momentan in abstruse Richtungen, auf Länderebene, aber auch auf Bundesebene. Also es sieht ja so aus, dass irgendwie Politik und Naturschutz nicht mehr zusammengehören. Wird dich ja auch betreffen mittelfristig. Machst du dir da Sorgen? Mittelstädt, Bayer und Co. hier in Brandenburg?
Sorgen kann man sich immer machen, aber es ging ja auch vorher immer voran und auch, also Politiker sind auswechselbar und letzten Endes wird es die Frage sein, was das System bereit ist zu leisten. Einzelne Akteure in diesem System sind völlig austauschbar und beliebig. Also da lohnt sich sicher mal im Einzelfall mit dem einen zu meckern und auch ein bisschen härter zu meckern. Aber wie gesagt, das sind irgendwie wirklich Puppen, die das System besetzen.
Glaubst du, dass es zu einer flächendeckenden Bejagung des Wolfes kommen wird?
Ich kann das nicht ausschließen. Es ist aber überhaupt nicht statthaft. Mhm. Nach wie vor nicht. Das ist eben gerade die Unehrlichkeit. Also der Wolf wird hier auf irgendeinem Altar geopfert, dieses rechten Populismus, der uns zwar interessanterweise nicht von der AfD ins Rennen geführt wird, sondern wirklich von den Leuten, die meinen, die bürgerliche Mitte zu sein. Und es wird ihnen nichts bringen, es sei denn, sie bekennen irgendwann ganz ehrlich Farbe und sagen, ja, wir wollen die regionale Wiederausrottung, also auch großflächig regionale Wiederausrottung eines heimischen Wildtieres. Mhm. Und das ist einfach amoralisch.
Ihr kommt ja mit den Wölfen gut klar.
Ja.
Warum andere nicht?
Ich kenne ja gar keinen, der mit den Wölfen nicht gut klarkommt. Ich kenne nur Leute, die sich irgendwie haben verleiten lassen und Populisten. Und bei den Populisten ist es eben so, dass die leider oftmals sehr lautstark sind.
Aber es
sind gar nicht viele, es sind aber lautstark.
Aber es gibt viele Schäfer, die noch Übergriffe haben, weil sie sich weigern zu schützen.
Na, weiß ich nicht. Was meinst du mit viele? Viele Schäfer als solche oder die Halter vieler Schafe? Also das ist schon die Frage. Also alle Schäfer, die ich kenne und kennengelernt habe, die haben Hunde und die haben auch viele Hunde und haben keine einzige Weide, wo kein Hund drin ist. Ja.
Und die Risszahlen gehen ja auch zurück. Das gibt denen ja, der Erfolg gibt denen recht.
Die gehen zurück, leider natürlich auch einher mit dem Rückgang oder der Abflachung der Kurve der Ausbreitung oder Wiederausbreitung des Wolfes.
Mhm. Ja,
also das hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Man muss aber eben wirklich die Klarheit in den Dingen walten lassen. Also die Schafe waren hier, seit der Wolf diese Lebensräume wieder gewinnt, sind niemals Beute des Wolfes gewesen, zu keinem Zeitpunkt. Wenn Schafe gefressen werden, ist es immer Schlamperei, ja, in irgendeiner Weise. Man kann den einzelnen Tierhalter jetzt nicht unbedingt dafür verurteilen. Verurteilen kann man ihn dann langsam, wenn er darauf beharrt, es immer weiter so machen zu wollen.
Du hast die jüngsten Erlebnisse vom Team Wolfs Podcast in Barut mitbekommen. Du hast dir die Folge ja auch angehört. Und da stehen ja ganz, ganz schwere Vorwürfe im Raum. Da ist eine Mutterkuhherde oder mehrere, wo mit einer Litze gezäunt wurde und die Kälbchen regelmäßig da abenteuerlustig auf Wanderschaft gehen und dann natürlich auch vom Wolf gerissen werden. Das Prekäre an der Situation, der Weidetierhalter hat Förderung für die Zäune bekommen, die wir aber nirgends gefunden haben. Plus hat der Rissgutachter den Hütestandard bescheinigt. Ja. Und also da sind so viele Fragen im Raum. Diese Folge, die ist tatsächlich, die hat so viel aufgewirbelt. Ich habe so viele Mails, Nachrichten, Telefonanrufe bekommen, teilweise auch von Politikern, von ganz normalen Leuten, von Leuten, die zum ersten Mal davon gehört haben und die alle geschockt waren, dass sowas möglich ist. Was sagst du denn dazu?
Mich überrascht es nicht, weil ich es erkenne. Ich kenne es speziell von Rinderhaltung oftmals, dass das eben, selbst der Hütestandard ist ja dürftig. So. Es ist natürlich auch geschuldet so ein bisschen den Verhältnissen in Brandenburg. Brandenburg hat ganz, ganz viel Offenland gehaltene Rinder. Das ist erstmal super,
ja,
weil die eben nicht im Stall stehen. Aber natürlich machen diese Art von Rinderhaltung machen Probleme. Also man müsste halt überlegen, ob mit der Anzahl der Tiere überhaupt die tierhaltende Gesellschaft nicht überfordert ist. Ne?
Du meinst, dass man
abgesehen davon, dass die Tiere so zu halten, ist somit das Beste, was geht.
Ja, klar.
Das muss man schon sagen. Aber wenn es dann zu viele Tiere sind, weil gleichzeitig das Versprechen im Raum steht, man könnte im Prinzip in dieser Produktionsweise beliebig viel Rindfleisch herstellen. Das ist eben offensichtlich ja nicht so. Ja. Die zäunen das so ein. Ganz oft sieht man einfach nur eine Litze so,
ja, genau,
in Höhe unseres oberen Drahtes.
So war das also, genau.
Da ist überhaupt kein Tier schuld an irgendwas. Die werden so gemacht, weil die Rinder lernen das, lassen das. Die alten Rinder gehen da nicht durch. Die Kälber gehen unter durch, ohne überhaupt zu merken, dass da ein Zaun steht.
Genau.
Und alle anderen Wildtiere, für die sie das ja wahrscheinlich auch genauso machen, also Rehe und sonst wie, die in der Fläche passieren, die sollen ja auch nicht hängen bleiben. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja ganz tierschutzliebevoller Gedanke, aber ist natürlich im Verfahren, den Wolf dadurch letzten Endes final zu gefährden, sehr kontraproduktiv.
Ja, weil der spezialisiert sich in der Region natürlich auf die Kälber.
Prinzipiell glaube ich, dass Rinderhaltung und Wölfe überhaupt kein Problem im Moment darstellt. Wie der Wolf sich in Jahrzehnten irgendwie entwickeln wird, wenn er sich auf Rinder spezialisieren sollte. Und das genau lernt er jetzt in solchen Momenten. Das sei mal dahingestellt. Kritisch ist die Kälberaufzuchtphase. So, und die Kälberaufzuchtphase, da kann man verschiedene Modelle machen mit erhöhter Sicherung. Also letztendlich auch kleinere Pferche bauen, wo die dann ganz gezielt bis zu einem Punkt X begleitet werden. Und ab irgendeiner Stelle sind Rinder hier nicht mehr angreifbar für den Wolf. Die stellen im Moment keinen Beute. Also die Geschichten, dass sie irgendwo in Nordamerika Wölfe Bisons überfallen, das ist nicht zielführend, das auf europäische Verhältnisse zu übertragen, ja, bei den wenigen Wölfen, die es hier in Europa gibt.
Und bei der Wilddichte, die wir haben. Ja, ne? So. Wir haben ja im Prinzip, die Tafel ist reich gedeckt.
Das ist genau der wichtigste Punkt, dass man das überhaupt sagen muss. Also die Wildtiere sind das normale Beutespektrum der Wölfe.
Ja.
Weidetiere gehören zu einem 0, irgendwas Prozentsatz damit zu.
Ja.
So, sie sind kein Beutespektrum Wolf.
Ja. Trotzdem sind sie die Grundlage für diese ganze verheerende Diskussion, die wir gerade haben und für diese fatalen politischen Entscheidungen.
Und das wird eben auch in der weiteren Debatte die Gesellschaft immer weiter spalten und auch, ich fürchte, einfach auch weiter radikalisieren. Sowohl bei den Schreihälsen, die den Wolf ausrotten wollen, als auch bei den Tierschützern, die den Wolf um jeden Preis, auch notfalls gegen die Interessen von Menschen verteidigen wollen. Ich gehöre keiner dieser Gruppen an. Und man muss einfach zur Sachlichkeit finden. Und das Bedrohliche im Moment ist, das ist aber in allen politischen Ebenen ja zu erleben oder Bereichen zu erleben, dass die politischen Entscheidungsträger in Brüssel wissenschaftliche Grundlagen völlig missachten.
Ja.
Es ist also wirklich vollkommener Populismus, der da abläuft. Es wird nach Gutdünken entschieden. Jeder weiß schon, dass es neue Konflikte einfach nur auslösen wird, nichts lösen wird.
Ja.
Weil wenn man den Wolf vom Status streng geschützt auf geschützt setzt, bleibt er ja geschützt.
Ja.
So, und eine Wolfsentnahme, so der weiß nicht, wie heißt der, Dammann Tamke hier, dieser Verrückte, der will...
Das ist der Präsident des Bundes, des Jagdverbandes,
ja. Das ist ja wirklich eine dumme Sache, wenn der Präsident so scheiße drauf ist.
Ja.
Dann
muss man sagen... Mit der Waffe hat er angekündigt.
Genau.
Ja.
Und als Angebot auch noch. Ich muss mal sagen, solche Leute...
Nimmst du nicht an? Das ist ja an dich gerichtet auch.
Nein, um Gottes Willen. Ich würde mich dafür einsetzen, dass Leute wie er den Zugriff auf Waffen verlieren.
Ja. Ja,
also das muss man echt mal sagen, weil denen fehlt einfach die sittliche Reife, mit solchen gefährlichen Gegenständen umzugehen.
Das ist ein Mann über 60, der sollte eigentlich weise sein, oder?
Ja, genau. Also das ist, ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit der Jägerschaft dieses Problem mitträgt, aber leider sind diese Wortführer und Anführer die lautesten und die richten auch enormen Schaden und im Prinzip erzeugen die auch Hass gegen die Jäger.
Natürlich.
Das muss man sagen.
Ja, klar.
Und so, das ist ja keineswegs so, dass die Jäger das wollen und das mehrheitlich unterstützen oder so. Die finden halt cool, dass da einer steht, der den Mund aufmacht und irgendwas brabbelt da für ihre Interessen. Letzten Endes wird der Jäger nur sehr bedingt, also vor allem der Jäger in dieser Anzahl. Ja. Also wenn wir vom Wolf reden, war vom günstigen Erhaltungszustand. Also bei Jägern würde ich sagen, in Anbetracht der schädlichen Forderungen, die sie stellen, haben wir den günstigsten Erhaltungszustand schon lange überschritten. So. Und das ist, man muss halt gucken, wie man das in eine geordnete Bahn lenkt.
Ja. Nur, dass bei denen eben halt die Selbstregulationsmechanismen biologisch nicht einsetzen, bei den Jägern. Die werden immer weiter mehr. Ne? Genau. Beim Wolf würde es ja irgendwann aufhören, das wissen wir ja. Wenn der erreicht ist, dann geht also, das nicht mehr uferlos nach oben mit der Anzahl der Wölfe.
Jagd als solche ist natürlich eine sehr menschliche und irgendwie auch bodenständige Angelegenheit und auch nicht überhaupt nicht zu kritisieren. Aber man muss mal gucken, was heute die Motive sind, aus denen gejagt wird. Ne? Also, sicher hat der Waldbesitzer ein Interesse daran, aber der Waldbesitzer hat auch nur da ein Interesse daran. Also altes Sprichwort, Wald geht in Vergessenheit geraten, wo der Wolf ist, wächst der Wald.
Ja. Ja?
Und da kommt nicht der Jäger und schießt das Wild ab, damit der Wald wächst, sondern ich würde doch einfach den Wolf mal machen lassen.
Sieht man ja in einigen Teilen Deutschlands sogar schon. Ne?
Also Förster sind ganz oft große Wolfsfreunde eigentlich. Natürlich sind da immer zwei Herzen in ihrer Brust, weil die allermeisten Förster auch Jäger sind. Ja. Und natürlich an dieser Jagddiskussion zwangsläufig teilnehmen. Aber im Prinzip, sagen wir mal so, diese ganze Naturkreisläufe regulieren sich, wenn man ihnen irgendwie Zeit gibt, dafür ganz hervorragend selbst. Ja. Und der Jäger will eben mitverdienen und miternten und mitbeteiligt werden. Und also, solange er da Fleisch wirklich erbeuten wollte, nur ist leider das Erbeuten von Fleisch irgendwie an Platz 4 oder 5 inzwischen geraten. Ja. Ja? Die erzählen heute was von Hege und Pflege und Naturliebhaberei. Alles Scharlatanerie, würde ich sagen. Mhm. Ja. So, also für mich gibt's genau zwei Gründe für die Jagd. Das ist einmal der Nahrungserwerb und das zweite ist, das Tier, was ich da erlegen will, irgendwie zu meinem Feind wird. Das kann ein Reh betreffen wie ein Wolf. Ja? So, dann würde ich dieses spezielle eine Tier oder irgendwie reduzieren, aber nicht flächendeckend und nicht von Beginn an. Ja?
Ja.
Noch dazu nicht so kopflos, wie die deutsche Jagdgesellschaft das möchte. Ja? Also mit Jagdgesellschaft meine ich so die politische Jägerlobby.
Die haben, glaube ich, noch gar nicht begriffen, was das bedeutet. Wenn der Wolf im Jagdrecht ist, entstehen daraus ja auch Verpflichtungen für die Jägerschaft.
Ja, sie sind dann voll in der Haftung.
Aber ich sag dir was, ich glaube, dass 80% der Jäger gar kein Interesse daran haben, in irgendeiner Weise sich mit dem Wolf auseinandersetzen zu müssen, geschweige denn ihn zu jagen. Also das ist zumindest das, was ich immer wieder höre. Es haben sich jetzt bei mir in Folge meiner Jägerfolge, die ich hatte im Podcast, viele Jäger gemeldet, Jägerinnen auch, und die gesagt haben, um das mal klarzustellen, wir haben null Bock, wir werden niemals auf Wölfe schießen, wir sehen da unsere Hunde und wir sehen das den Sinn auch nicht ein. Wir sind intelligent genug, um verstanden zu haben, worum es hier geht und wir wollen das gar nicht. Das heißt, die werden am Ende des Tages, versprechen sie, Weidetierhaltenden wie dir und deinen Kolleginnen und Kollegen, den Bestand zu regulieren und zwar massiv. Es steht ja im Raum, das schwedische Modell auf 150 Tiere in Deutschland runterzuschießen. Das wird nur keiner machen von den Jägern.
Nein, weil ja dann irgendwann auch die Debatte ausgelöst wurde über diese Quotenjagd und Revierjagd und so weiter. Und dann werden die Jäger ja irgendwann in der Form auch völlig entbehrlich.
Richtig.
Also das, die sägen sich ja ihren eigenen Ast ab.
Richtig. Und das muss man denen nur ganz deutlich mal sagen, ne?
Naja, ich weiß gar nicht. Ja, das sollte mal jemand verantwortungsvoll tun, dem sie auch zuhören. Ja?
Ich habe mal eine Frage. Du mit deinen Einsichten, mit deinen Erfahrungen, 30 Jahre Schaf- und Ziegenhaltung hier in Brandenburg, bist du jemals von der Politik angesprochen worden? Hat man deinen, sag ich mal, fundierten Rat mal eingefordert von dir? Hat man dich mal zu irgendwelchen Gesprächen dazu geholt? Jetzt, wenn es darum geht, wir müssen irgendwie das Problem ja lösen, wir müssen diese Konflikte lösen. Hat man dich da mal eingeladen in den Landtag?
Nein, das will ich aber auch keinem verdenken, weil ich bin ja nicht Schäfer. Ich bin in erster Linie natürlich Naturschützer und mache Naturschutz mit Schafen und Ziegen.
Du hältst, und, Entschuldigung, fast 200 Tiere, damit bist du für mich.
Ja, aber da müssen wir mit fairen Mitteln spielen. Also die Leute, die Schafe halten und wirklich davon landwirtschaftlich leben müssen, die haben andere Zwecke. Länger als ich sie habe. Mhm. Also ich sehe das schon sehr von der Naturschutzseite her, und da sind Schafe und Ziegen auch besonders natürlich ganz ideale Helfer einfach. Und hier sieht man so einen Klassiker, wie du das Zuwachsen solcher Flächen verhinderst.
Ja, ja.
Und jährlich wiederkehrend, das ist ein mühseliges Geschäft. Also es ist eine Sisyphusarbeit, die nicht endet. Und das ist aber eben eine traditionelle Bewirtschaftungsform.
Aber am Ende des Tages zählt jetzt für mich, ne? Ja. Dass du Tiere hast und das klappt konfliktfrei mit dem Wolf.
Auf jeden Fall.
So, und davon könnten sich doch dann die Berufsschäfer eine Scheibe abschneiden.
Haben die doch schon längst.
Gut.
Also ich habe doch, man muss es doch, das ist ja gerade die Sache, die durch Typen wie solche Politikjäger und so völlig falsch dargestellt wird. Ich habe doch mir die Lehren der Berufsschäfer angenommen. Ja. Ich habe von hundehaltenden Schafshaltern erfahren, was man tun muss, damit unsere Schafe sicher den Tag überstehen. Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Natürlich kann ich das in alten Büchern nachlesen, wie das gemacht wurde mit Herdenschutz und so. Aber das, was ich hier praktiziere, habe ich letzten Endes von Schäfern gelernt. Mhm. Von Schäfern, die davon leben müssen. Und sie wollen jetzt vielleicht nicht mehr alle unbedingt so laut zitiert werden. Und sie sind auch, Schäfer sind auch Einzelkämpfer, das muss man sagen. Und wenn die nicht zusammenstehen in der Gruppe, dann fühlen die sich natürlich auch angreifbar. Und sie sind ja auch angreifbar, weil sie sehr sichtbar in der Landschaft sind.
Ist dann jemand wie du auch angreifbar innerhalb der Schäferschaft, hätte ich beinahe gesagt?
Nee, mit den Schäfern.
Kriegst du Druck?
Nein. Mit den organisierten Schäfern haben wir nichts zu tun, weil wir uns auch aus dem Schafzuchtverband raushalten und so weiter. Das tun wir ganz bewusst auch, weil wir die Schädlichkeit des Bauernverbandes natürlich als Problem ansehen. Und wie gesagt, der Schafzuchtverband selbst beschließt einfach eine Gliederung des Bauernverbandes zu sein. Und ja, damit setzen sie bestimmte Prämissen, die wir nicht tragen.
Aber du musst doch den Schäfern, die nicht schützen, die sich auch an dieser Anti-Wolfs-Diskussion beteiligen, musst du doch ein Dorn im Auge sein.
Das mit Sicherheit. Und wenn man sich dazu äußert irgendwo, dann auf jeden Fall.
Ja. Das tust du ja.
Aber es ist halt...
Ist dir egal?
Ich bin da nicht so ängstlich.
Wir wissen, dass es in anderen Ländern sogar ganz im Gegenteil so ist, dass Leute, die ihre Tiere nicht schützen und die Übergriffe haben, dass die kritisiert werden deswegen von Berufskollegen.
Das wird ja auch kommen. Das wird ja auch kommen. Also das meinte ich ja vorhin mit der zunehmenden Radikalisierung. Also wenn die Wolfsausrottungslobby zunimmt und ihre Aktivitäten steigert und auch ihre wirklich haltlosen Versprechen steigern wird natürlich auch der Widerstand ihrer Gegner intensiver werden.
Ja.
Und es wird auch radikaler werden. Und am Ende, es gab immer wieder so eine Projekte schon, wo Tierschützer an Schafhalterzäune gegangen sind und geprüft haben, den Strom und die Höhe und was auch alles. So. Und das wird natürlich auf jeden Fall zunehmen.
Aber ist das schlimm?
Das ist lästig, natürlich.
Aber wir meinen es doch nur gut. Ich habe das auch schon gemacht. Wir meinen es doch nur gut.
Es wird halt übertragen. Es wird ja dann undifferenziert übertragen auf alle Leute, die Schafe halten.
Ja, okay. Ich nehme das ernst, was du sagst. Aber wir haben das auch schon gemacht. Und wir haben auch schon Missstände aufgedeckt. Wir haben auch schon Druck aufgebaut. Und es wurde im Prinzip neu gezäunt.
Naja, das ist doch gut. Das ist doch der eigentliche Effekt, der...
Ja, aber du sagst, es ist lästig und vielleicht kontraproduktiv.
Es gibt natürlich auch eine Gruppe von Tierschützern, die das nicht wollen, die nicht ergebnisorientiert sind. Die wollen einfach, dass keine Tiere mehr gehalten würden.
Das will ich nicht.
Ohne über die Konsequenzen nachzudenken.
Nein, das will ich natürlich
nicht. Man muss die ganze Nahrungskette letztendlich im Auge haben. Also diese Tiere sind natürlich jetzt für uns in erster Linie dazu da, um Landschaft zu pflegen, aber sie sind irgendwann auch Fleisch. Ja, und sie werden natürlich auch gegessen. Ja, und vorzugsweise eben nicht vom Wolf, sondern von Menschen.
Ich sag mal, solange es in unserer Gesellschaft das Commitment gibt, dass wir Fleisch essen, ist mir diese Haltung und diese Art der Produktion in Anführungsstrichen lieber als all das, was wir momentan sehen von Aninova und wie sie alle heißen, die Tierschutzorganisationen, die diese ganzen Stallskandale momentan öffentlich machen. Ja. Das, sage ich dir ganz ehrlich, das geht mir durch Mark und Bein, abgesehen davon, dass ich gar kein Fleisch esse. Ja. Aber wenn, dann bitte so, ne?
Ja, aber hier an der Stelle stellt sich ja die Frage, wenn wir jetzt alle beschließen würden, wir essen jetzt kein Fleisch mehr. Dann gäbe es keine Weidetiere mehr und dann gäbe es auch ein ganz anderes Bild von Landschaft.
Ja.
Ja, dann wäre hier dunkler Wald. So.
Also Urwald.
Urwald und das natürlich auch von den Menschen nicht als so angenehm empfunden. Also diese vogelbehaftete, lautstarke Kulisse mit Singvögeln und so weiter, die ist natürlich nicht in erster Linie da. Die sitzen in den Bäumen, fressen tun die aber auch auf der Fläche, die Insekten, die an Blütenpflanzen leben. Okay. Und im Wald gibt es keine Blütenpflanzen. Ja,
so. Das stimmt. Es hat neulich eine Schäferin in einem Podcast-Interview, was ich durch Zufall gehört habe, irgendwie erzählt, dass es für sie einen großen Unterschied macht, ob ihre Schafe, wenn sie das gewisse Alter erreicht haben, auf dem Hänger geladen werden und ins Schlachthaus kommen und dort geschlachtet werden, dass ihr das lieber ist, als wenn die Schafe durch den Wolf gefressen werden, weil das eben halt durch den Wolf besonders brutal und grässlich wäre. Wie ist das denn wirklich?
Brutal ist eine menschliche Kategorie. Der Wolf ist nicht brutal. Der Wolf jagt, wie er es kann. Ja.
Aber die Menschen?
Und
was ist denn stressiger für ein Schaf?
Na, wir kennen ja,
durch Menschenhand oder durch Wolf, durch den Wolf ums Leben zu kommen?
Na, sagen wir mal so, wenn man ein Tier töten muss oder denkt es zu müssen, weil man es nutzen will, weil man es essen will, dann ist sicher der Antrieb, den der Mensch haben sollte, dem Tier so lange wie es geht ein schönes Leben zu ermöglichen und das Ende so kurz und schmerzarm wie möglich zu gestalten. Ja. Ja. Also dazu zählen sicher keine Schweinetransporte nach Griechenland oder sonst was auf LKWs über Tausende von Kilometern. Und also kurze Wege, regionale Prozesse und so lange, wir werden ja vermutlich doch noch eine ganze Weile lang Fleisch essen, also dann auch regionale Schlachthöfe oder Fleischer, die das können und so weiter.
Aber trotzdem ist doch diese Art, das aus dem Leben befördern, auch nicht human. Die werden auf dem Hänger geladen, die merken, es ist Stress. Sie müssen aussteigen in großen Gruppen, sie werden in einen Schlachthof getrieben, der nach Tod riecht. Ja, aber was ist jetzt schlimmer, durch einen Wolf getötet zu werden oder auf diese Weise?
Das Schaf denkt darüber nicht nach.
Okay.
Also auch der Wolf denkt darüber nicht nach. Und was ist human in Zeiten, wo sich Menschen gegenseitig abschlachten? Also, wer ist der Inhaber der Rechte für diese Kategorien?
Das hat immerhin eine Schäferkollegin von dir in den Raum gestellt. Ja. Und deswegen wollte ich der Sache mal nachgehen, weil das beschäftigt mich.
Nein, ich kenne die Frau nicht und will die auch nicht verletzen. Aber letzten Endes ist es eine tränendrüsige Art.
Ja.
Ja, der Wolf tut das, was er tun muss, um selbst zu überleben.
Ja.
Und wenn der Wolf erkennt, weil die Schäfer eben oder die Tierhalter der Meinung sind, sie können das so machen, wie sie es immer gemacht haben, das ist für mich Beute.
Ja.
Der Wolf würde sich ja fahrlässig verhalten, wenn er komplizierter sich mit einem Rothirsch anlegt, der ihn womöglich aufspießt oder ein Wildschwein, was ihn verletzt.
Ja.
Ja. So, dann holt er sich natürlich ein Schaf. Und der Schaden, den diese Tierhalter anrichten, der ist so gigantisch groß, weil die ziehen alle hinein in diesen Strudel.
Mhm.
Ja. Und wir können hier machen, was wir wollen. Ein Wolf, der hier steht und weiß, das ist Beute. Der Wolf, der hier kommt, der weiß nicht, dass das Beute ist bisher.
Ja.
Aber wenn er erstmal erfahren hat, dass es Beute ist, dann findet er Wege, den Zaun zu überwinden.
Hast du ein Agreement? Kennen die Wölfe dich?
Nein, ich habe noch nie einen Wolf gesehen.
Aber die wissen, mit wem sie es zu tun haben?
Sie wissen, dass hier ein Hund ist.
Und trotzdem probieren sie immer wieder. Sie kommen gucken.
Ja. Sie kommen gucken.
Und
sie sind um Zeit, sie sind in der Nähe. Sie sind also.
Aber würdest du euch als eingespielt betrachten, deine Wolfsrudel und du?
Ja, das ist ja gerade das, was immer so schwer vermittelbar ist. Eigentlich kann man sagen, diese Art von Flächenbesatz, von flächigem Besatz der Landschaft mit Wölfen und auch mit so einer Art von Tierhaltung ist im Prinzip ein stabiler Status quo.
Okay.
Ja, weil jeder weiß, was er kann und was er nicht kann. Ja. Und der Wolf weiß nicht, dass das hier Beute ist.
Okay.
Er geht daran vorbei, wie er wenn er durch einen Ort geht oder so, irgendwas sieht, was er auch nicht kriegen kann und so weiter. Und jedes Mal, wenn es da irgendwelche Irrläufer gibt, weil die sich wirklich verpeilt haben oder weil die sich verlaufen haben, dann gibt es einen Panik in der Gesellschaft, anstatt mal wirklich zu suchen. Letztens war so ein Film, ich weiß gar nicht, wo der her war, da stand ein Wolf vor einem geschlossenen Hoftor mit einem Auto zu sehen. Er stand aber innen. Er stand innen. Er stand nicht draußen vor dem Tor und wollte rein, weil er die Familie auffressen wollte. Er stand innen und wollte raus. Er ist also hinten irgendwie reingekommen.
Meine Güte.
Ja. So, und das sind diese Art von Wahrheiten interessiert dann überhaupt keiner mehr.
Aber ich verstehe die Leute nicht, dass sie gar nicht die Körpersprache erkennen, dass dieses Tier in mega Panik ist.
Natürlich, die sind immer in Panik.
Ja, und das sehen die Leute. Wollen die das nicht sehen?
Ja, man muss sich einfach mal versuchen, so mit Fantasie in so einen Wolf auch reinzuversetzen, wenn der oft auf Wanderschaft ist. Der kommt irgendwie auf ein Hindernis. Das Hindernis heißt Kleinstadt oder Dorf. Und was macht er denn jetzt? Er weiß ja nicht, wie groß das ist. Er wird, wenn es sich anbietet, auch drum herum gehen. Aber wenn eine breite Allee ist mit Bäumen bestanden, geht er auch mitten durch.
Ja.
Und je nachdem, wer das dann verantwortungsvoll zu bewerten hat, wird sagen, ja, der war da auf der Durchreite und das war die Luftlinie.
Ja.
Und der andere wird sagen, er will sich im Dorf Beute suchen.
Ja, Menschen,
so,
ja. Kinder am Bushaltestellen.
Das würde ich sagen, würde er niemals. Ne?
Nein.
Allerdings darf man die Gefahren auch nicht vollends unterschätzen. Also die Hunde sind schlau und die Wölfe sind noch viel schlauer. Also was sie gelernt haben, das verfeinern sie eben wirklich.
Und das ist ja gerade die Gefahr. Das ist so schrecklich.
Und da muss man ansetzen. Und da muss man immer stabil dagegen halten.
Was ganz, ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer nicht verstehen, ist, dass der Tierschutz offenbar so wenig eine Rolle spielt bei dieser Weidetierhaltung. Also wir sehen jetzt den Fall Barut. Wir haben noch viele weitere. In der Folge dieses Podcasts aus Barut haben sich bei mir unzählige Menschen gemeldet aus ganz Deutschland, von Mecklenburg über Hessen, wo einfach Tiere ungeschützt sind und immer wieder in Kauf genommen wird, dass sie vom Wolf gerissen werden. Teilweise wird das sogar den Veterinärämtern gemeldet und die tun nichts. Ich selber habe auch mehrere Briefe an Veterinärämter geschrieben in genau dieser Angelegenheit. Noch nie eine Antwort bekommen. Wie oft kriegt jemand wie du Besuch vom Veterinäramt? Also ich sag mal so, bei uns in Berlin, ich wiederhole mich, ich weiß, Hühnerhalter, Kaninchenhalter kriegen regelmäßig Besuch vom Veterinäramt. Und du?
Na, wir kriegen eigentlich nur Besuch vom Veterinäramt, wenn uns irgendjemand wegen irgendwas anzeigt.
Aber so, dass die mal gucken kommen, ob hier alles ordentlich ist,
ja,
dass sie
also
geschützt
dazu
sind.
Dazu gibt es zu viele Betriebe. Vor allen Dingen, was wollen sie hier untersuchen? Ja, das Problem ist ja, dass man denkt jetzt, die Veterinäre, die das kontrollieren, die sind natürlich auch irgendwie sehr stark ausgelastet durch die Vielzahl von Haltungen. Also wen sollen sie jetzt prüfen? Also Betriebe so in der Größenordnung, die Tiere halten oder auch Einzelhalter, gibt es ja Tausende in Brandenburg. Ja. Also das ist überhaupt
nicht.
Ja, aber
da müssen wir mehr Leute im Veterinäramt haben.
Und sie müssten, und es gibt eine Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung,
genau.
Glaube ich. Da gibt's ein, ich habe da gerade nochmal nachgeguckt, da gibt's früher schon, aber jetzt wieder irgendwie in Paragraphen 3, da steht, dass man die Tiere so halten muss in den Haltungseinrichtungen, dazu zählt ausdrücklich auch die Weide und nicht nur der Stall, dass sie dort sicher und geschützt
ja.
sind. So. Und wenn das Veterinäramt irgendwo hinkommt und sagt, in Anbetracht der Anwesenheit des Wolfes kann man das als nicht geschützte Haltung
ja.
betrachten, dann müsste es eine Ermahnung geben und der Tierhalter müsste aufgefordert worden, für eine tierschutzsichere Haltung zu sorgen. Ja.
Aber in dem Fall zum Beispiel Barut, ich komme immer wieder
ja.
darauf zurück,
ja.
da wurden dann die Kälber gerissen.
Da haben wir die Krux.
Und der hat noch eine Entschädigung bekommen.
Ja, das ist ein Versagen des Landes. Ein Versagen des Landes, ja, und all seiner in der darunter folgenden Kette Beauftragten möglicherweise auch. Das müsste man ja dann ermitteln, das muss sich herausfinden lassen, ja. Also jetzt kann man sagen, da hat das Land selbst Behörden, die das ermitteln können. Ich glaube,
na, die kriegen ja jetzt Post von uns, aber
ja.
Ich frage mich, das Veterinäramt hat sich noch nicht gemeldet, die habe ich gleich vor zwei Wochen
nein, weil die natürlich alle, die fliegen in so einer Kette alle mit auf, weil oftmals jeder einzelne Glied in der Kette selber ein bisschen schlampert bei seiner Arbeit.
Mhm.
Ja, weil natürlich kann ich auch sagen, das ist so menschliche Verzweiflung, ob ich jetzt hier was mache oder nicht, es ändert sich ja eh nichts, diese Einstellung. Ja. Aber wir sind ernsthaft bedroht von Wölfen, das muss man einfach so sagen, weil wenn wir das jetzt versauen mit den Wölfen, mit der Koexistenz, dann geht es dir erstmal den Wölfen an den Kragen, aber danach geht es uns auch nicht besser.
Mhm.
Ja, also das ist, insofern ist die Bedrohung durch Wölfe ist wirklich vielfältig zu betrachten. Und es wird nicht den einen großen Schuldigen geben. Ja? Der Betrieb macht es so, weil alle das immer so machen.
Mhm.
Da kommt ein Gutachter, der sagt, naja, okay, hier hast du deinen Stempel. So.
Mhm.
Dann kommt eine Landesbehörde, die das wiederum akzeptiert. Ja? Und was soll es denn sein? Und wenn die jetzt feststellen, dass sie das sogar noch gefördert haben und das wirklich dann in... Und sag mal so, ich hab mir diese Folge ja wirklich angehört. Wenn der Tierhalter argumentiert, dass sie peu à peu nachrücken wollen, dann muss man sagen, er hält da viel zu viele Tiere.
Mhm.
Also wenn er nicht in der Lage ist, seine Tiere alle zu dem Zeitpunkt X gleichzeitig zu schützen, er kann nicht nachrüsten nach und nach. Das kann man machen, wenn man einen Betrieb einrichtet.
Ja, vor allen Dingen, wenn, dann hat er eine Koppel gesichert. Wir waren ja bei 6 oder 7
ja.
und die waren alle mit einer Litze gezäunt.
Und wir müssen einfach sagen, das ist eine wirklich fast schon kriminelle Schlafmützigkeit ist, weil wir haben hier seit 20 Jahren Wölfe.
Ja.
Wann wollen die denn aufwachen?
Ja? Ja.
So, dass sie das nicht, eine zweite Litze zu tun, das ist ja zu ziehen. Selbst damit dieser Standard einfach erhöht wird. Also wenn sie wirklich nur eine Litze haben. Ich kenne das natürlich von vielen anderen Betrieben. Ja? Und die sind so hoch, die Litzen. Wie gesagt, ich habe regelmäßig Fotos gemacht, wo die Litze, die eine Litze, die war in 90 Zentimeter Höhe. Da weiß überhaupt kein Tier, da geht ein Mensch gebeugt drunter durch.
Da war noch nicht mal Strom drauf, übrigens in unserem Fall.
Ja, das ist dann nochmal, weil der Strom an der Stelle, was bringt der, ne? Also diese letzten Systeme aus Perlongdrähten oder Nylondrähten, diese Kunststoffdrähte, die so dehnbar sind, was natürlich für den Tierhalter ideal ist, aber für die Wölfe im Prinzip ätzend, weil der Wolf mit einem dichten Fell geht drunter durch und der Draht streift ab. Der kriegt nicht mal einen Schlag. Mhm. Ja? So, also wenn dann diese stramm gespannten Metalldrähte da wenigstens sind, die dem Wolf auch einen mechanischen elektrischen Widerstand bieten, dann ist das noch ein bisschen besser. Aber es an sich, also Netze sind umständlich zu handeln, aber sind relativ gut funktional. Ne?
Das ist anstrengend, die immer neu zu stecken. Ihr müsst fit sein.
Naja,
das ist halt das körperliche Arbeit.
Anders geht's ja nicht.
Aber Sport machst du nicht mehr nebenbei, oder? Nö. Dafür ist keine Zeit. Ne?
Braucht man.
Brauchst du auch gar nicht. So, wir stehen die ganze Zeit hier immer noch am Rand, ne? Und der Hund liegt hier jetzt und schläft. Ja. Oh mein Gott, ich bleib dabei, der ist einfach mal süß.
Ja, süß ist keine Kategorie. Ja,
für mich schon.
Aber nicht, wenn man jetzt Schafe hält.
Ja, und Hunde, nein, ja. Ich weiß. Ich kokettiere natürlich jetzt. Ja, was denn? Ich gehe jetzt über den Zaun. Ne? Ich habe da mittlerweile eine kleine Routine entwickelt. Du hast mir geholfen, aber letztes Mal habe ich mich ja gar nicht getraut.
Das sehen die Hörer nicht.
Wie testest du das eigentlich mit dem Strom? Hast du da ein Strommessgerät oder wie machst du das?
Ja, ich habe ein Messgerät.
Aber nicht
aber
dabei.
Ich fasse an.
Du fasst an?
Ich fasse an, aber mein Kollege, und es ist noch Strom drauf, mein Kollege fasst nicht an.
Okay.
Er hat Angst vor Strom.
Hätte ich auch. Ja. Also ich bin jetzt also quasi unter den Ziegen und Schafen, stehe ich jetzt, und der Hund liegt immer noch. Ja. Ich nehme das als Kompliment auf, dass ich nicht so gefährlich aussehe und dass er merkt, dass ich ein guter Mensch bin.
Was soll der Hund mit dir machen? Der Hund sendet an mich das falsche Signal, wenn er dich jetzt fressen würde.
So. Okay. Oh, jetzt kommt's. Hallo.
Jetzt riechst du wahrscheinlich nach Hund.
Ich rieche nach meinem Hund, ja. Genau. Und das ist nicht so gut? Muss ich jetzt Angst haben?
Nee, gar nicht. Also, früher hieß das bei AOL, sie haben Post.
So, okay. Ich bin eine Zeitung, eine genau, laufende Zeitung genau. Für ihn. Also dieser Hund ist jetzt, ich meine, ich bin jetzt nicht sehr groß, aber der geht mir bis zur Hüfte. Ein imposanter Hund. Ich
Wenn
muss
der
ehrlich
Hund
sagen.
Wenn sich aufstellt, ist er 2,50 Meter, glaube ich.
Oh Gott.
Bis zur Spitze.
Ja.
So.
Und hier sind jetzt die Ziegen um uns rum und ein paar Schafe auch. Die sind immer in Gruppen, oder?
Ja, wir halten die zusammen. Ja.
Gibt es eigentlich zwischen den Ziegen, Schafen und dem Hund eine Interaktion, dass sie auch mal spielen oder?
Ziegen sind schon ein bisschen selbstbewusster. Spielen tun die jungen Lämmer alle miteinander, wenn sie.
Aber auch mit dem Hund?
Alter, nein. Aber es gibt so ab und zu mal so Freundschaften.
Kontakt liegen?
Ein bisschen ja? So. Also der Hund legt sich schon, auch wenn es kühleres Wetter ist, dann gern mal irgendwie dazwischen und lässt sich so passiv mitwärmen, aber so richtig Beziehungen, wie wir es von Menschen kennen.
Wie wir Stadtmenschen uns das immer vorstellen. Sowas gibt es hier nicht.
Es gibt ja auch immer wieder mal die Geschichten, dass Herdenschutzhunde sich so ein einzelnes Schaf raussuchen, mit dem sie dann eine innige Freundschaft haben. Das gibt es wirklich, aber es ist relativ selten. Mhm. Weil es sind einfach andere Arten. Und also wir haben auch so, dass ein Huhn mal mit einer Katze spielt und so. Ne? Also
ja.
Das ist,
ja.
Aber es ist eben so selten, dass Videos davon gedreht werden.
Da kriegst du eben halt viele Klicks für, ne?
Genau.
Wenn du sowas mal drehst, ja.
Also du siehst es ja, auch hier ist es klassisch. Ja. Ja. Rechts liegen die Schafe, links sind die Ziegen.
Ja, die sind unglaublich. Die unterscheiden da.
Und der Hund hat sich jetzt aus Solidarität, weil er weiß es, zu den Ziegen gelegt.
Ja, genau. Das passt besser ins Bild.
Er sagt, das sieht besser im Bild aus, genau. Er weiß bloß nicht, dass du nicht fotografierst. Und so.
Ich finde, dass Ziegen unglaublich lustig kauen. Die kauen immer so frech, wenn die einen so angucken, ne?
Die sind auch schlauer. Also die Ziegenhaltung ist generell ein bisschen anspruchsvoller, weil die mehr Scheiße bauen, muss man eigentlich sagen.
Was machen die denn?
Ja, die machen so Experimente und mal gucken, was geht und so.
Ja.
Also wenn wir mit den Tieren so umziehen und auch, wir machen das ja meistens mit einem Hänger, dann müssen die Ziegen auch wirklich immer als Erste auf dem Hänger sein. Weil wenn die nicht drauf sind, funktioniert der ganze Rest nicht.
Aha. Ja. Die Tonangeber?
Und die Ziegenböcke, hier ist ein Bock, hier so ein bisschen älterer, die sind dann zum Teil auch sehr selbstbewusst und wollen sich überhaupt nicht eingliedern. Und mal zeigen gern auch mal, was eine Hake ist. So.
Mhm. Ja, lieber Matthias, ich danke dir. Das war jetzt für mich absolut spannend, absolut toll. Wir haben sehr, sehr viel besprochen, viele Dinge, die ich mir extra auch notiert habe, weil ich sie unbedingt mal mit jemandem besprechen wollte, der sich damit wirklich auskennt und der auch wirklich eine Meinung dazu haben kann. Ich glaube, wir sind jetzt alle nach dieser Stunde ein bisschen schlauer. Ich hoffe, dass einige sich die Folge noch ein zweites Mal anhören, um die wichtigen, ja, sage ich mal, Zwischentöne auch wahrzunehmen, die wir hier gesendet haben, ganz bewusst. Diese Folge ist voller Messages an Politik, an Wissenschaft und an die Leute da draußen, an die Jäger, an Landwirte und an ganz normale Menschen draußen, die einfach sich ja am Ende des Tages auch gar nicht mehr getraut haben, eine Meinung zu haben. Ja, ich habe so mitbekommen, dass dieses Thema jetzt so verschlissen war und dass jetzt die Meinung über den Wolf in der Mitte der Gesellschaft so problematisiert war, dass sie so gesagt haben irgendwie, ja, aber guck mal, die reißen Tiere und irgendwie muss doch was passieren. Das habe ich jetzt immer öfter wahrgenommen und ich hoffe, dass diese Folge dazu beiträgt, dass wir alle noch mal so ein bisschen wirklich in uns gehen und das Thema so differenziert wie möglich betrachten.
Das würde mich freuen, wenn die Botschaft einfach ein bisschen nach außen weiter trägt, dass es Menschen gibt, die eine Koexistenz für durchaus möglich und machbar halten. Wie gesagt, diesen populistischen Rufen nach Obergrenze und Abschuss. Also das ist ja der Witz ist ja, dass in der derzeitigen politischen Situation das auch auf Menschen übertragbar ist. Ja, also dieses Rufen, als wenn Obergrenzen irgendwelche Probleme lösen würden, ja, das tun sie eben partout nicht. Ja. Und auch diese Träumereien von irgendeiner Dezimation, dass man hier jeden fünften Wolf abschießt oder was auch immer, ist völlig Blödsinn, weil du musst bis zum allerletzten lebenden Wolf, und der ist dann ganz nervös und macht vielleicht mehr Blödsinn, als eine große Gruppe machen würde, musst du deinen gesamten Herdenschutz am Ende, wenn die Leute sagen, Mensch, jetzt haben wir noch einen Wolf und wir müssen immer noch diese scheiß Zäune bauen. Ja, und das wird sie nicht retten.
Und dann ist der weg und dann kommt der nächste aus Polen.
Genau. Und die Wölfe,
es hört nicht auf.
Die Wölfe leben ja hier, also die Wölfe sind ja eher so eine Art Gütesiegel für Landschaft letzten Endes. Ja? Weil wenn sie hier sind und nicht Weidetiere fressen, sondern wirklich sich natürlich benehmen, zeigen sie ja, dass das irgendwie wieder auf dem Weg ist, zumindest in Teilen irgendwie ein intakter Lebensraum werden zu können. Ne? Indikator.
So, du musst arbeiten, oder?
Nicht direkt, ja. heute ist Freitag, Freitag ab 1.
Macht jeder seins. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
Ja, alles klar. Gut, hat Spaß gemacht.
Hat mir auch riesen Spaß gemacht und ich komme dich wieder besuchen, garantiert. Weil es wird ja jetzt viel passieren in Sachen Wolf und da gibt es bestimmt noch ein paar Dinge, die wir besprechen müssen. Gerne wieder bei dir, zwischen Schafen und Ziegen und Hunden. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.